Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Okay.
Ja.
Du setzt auch Kopfhörer auf.
Ne? Ja, ja.
Was für eine Wucht dieser Song hat, oder?
Wahnsinn, ne? Und wie sie dann Freedom rausschreit. Also wirklich, das ist jedem dann klar.
Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Hier ist Oke Barnixen. Ich arbeite in der Kulturredaktion von NDR Info. Und Peter Urban ist auch da, langjähriger Musikredakteurskollege beim NDR.
Hallo Oke.
Bevor wir hier richtig anfangen, haben wir einen kleinen Tipp, nämlich auf NDR Blue, wo jetzt der Nachtclub zu Hause ist.
Ja, 20 Uhr, wochentags, viel bessere Zeit. Und es gibt nicht nur neue Musik, sondern auch alte Aufnahmen zum Beispiel zu hören in den Nachtclub Classics. Es gibt Live-Konzerte ab 22 Uhr dann. Also Musik, sehr spannende, interessante Musik auf NDR Blue im Nachtclub.
Wir wollen heute sprechen über nicht unbedingt Black Lives Matter, sondern Black Music Matters. Seit wann ist schwarze Musik eigentlich politisch gewesen? Da gibt es natürlich sehr viele Antworten auf diese Frage. Ich werf gleich mal einen Song dir zu, und zwar von James Brown von 1967 oder 68. Say it loud, I'm black and proud.
Der ist natürlich politisch, weil James Brown irgendwann mal reagieren wollte und musste auf die Rassenunruhen, auf die wirklich große Bewegung unter den Schwarzen Amerikas um Gleichberechtigung, die auch von vielen Weißen unterstützt wurde, auch in einer Zeit, als dann der furchtbare Mord an Martin Luther King passierte, und das war eine Zeit des Aufruhrs, und da musste auch James Brown mal ein Zeichen setzen. Deswegen hat er diesen Song, der wirklich ein Statement ist für Selbstbewusstsein und Stärke. Das ist ja Schwarzen immer vorgeworfen worden, ihr seid zu schwach, ihr seid die Loser und sowas. Und die Schwarzen haben sich dann selbst irgendwann mal gesagt, komm, wir müssen uns jetzt hier mal zusammenreißen, unsere Stärke sehen und auch sie nach außen hin äußern, damit die Weißen merken, hier, wir sind auch da und wir wollen was. Und deswegen ist das sehr, sehr politisch gewesen.
1967, 1968, das ist so ein Jahr, oder das sind so zwei Jahre, in dem eine Reihe von Songs auf den Markt gekommen sind, eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern sich nach vorne gedrängt haben oder auch mit Songs sehr erfolgreich waren. Aretha Franklin zum Beispiel auch und später Curtis Mayfield, die dann sehr politisch und sehr wichtig wurden. Viele sprechen auch von dem Beginn des Modern Soul in der amerikanischen Popmusikgeschichte. Aber das fußt ja auf anderen Dingen, die schon vorher wichtig gewesen sind, wo eben Schwierigkeiten oder sagen wir mal ja Rassismus vorher schon abgebildet wurde, auch im Blues und im Gospel. Was ist da zum Beispiel wichtig gewesen?
Eigentlich war die Musik der Schwarzen schon im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts politisch, wenn sie Spirituals gesungen haben. Die sind zwar vom Text her religiöse Songs gewesen, aber bei allem, was gesungen wurde, da ging es darum Freiheit, Befreiung, Erlösung. Also wir wollen über den Fluss rüber ins gelobte Land. Und damit meinten die nicht den Himmel, sondern die meinten einfach Freiheit, Gleichberechtigung, wenn es die überhaupt damals schon gab, denn da waren sie ja noch nicht mehr Sklaven. Die gab es ja nominell nicht mehr seit 1864, sondern nein, sie waren aber immer noch unterprivilegiert, sie waren nicht gleichberechtigt, sie waren rassisch getrennt. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Und dagegen haben sie erstmal mit Musik auch Statements losgelassen, durch Spirituals, durch Gospels. Das war die Basis ihrer Musik. Auch bei der Arbeit haben sie das gesungen, auf den Feldern, auf den Baumwollfeldern. Diese Work-Songs, die sie da gesungen haben, das waren auch politische Songs, das kann man sagen. Und richtig deutlich politisch wurde es dann erst dann in den 20er, 30er Jahren, als berühmte Blueskünstler Songs gesungen haben, wie die legendäre Bessie Smith. Die hat dann einen Blues aufgenommen, 1928 schon, der hieß Poor Man's Blues. Und einen anderen Blues, der heißt The Wash Woman's Blues, also der Blues der Waschfrau. Aber dieser Poor Man's Blues, da geht's zum Beispiel so: Hallo, reicher Mann, reicher Mann, öffne mal endlich dein Herz und deinen Kopf.
Mr. Rich Man, Rich Man, open up your heart and mind. Give the poor man a chance, help stop these hard, hard times.
Gib dem armen Mann mal eine Chance, der in diesen harten Zeiten leben muss. Du lebst da in deinem riesigen Haus und du weißt gar nicht, was harte Zeit bedeutet. Und wir sind hier unten auf der Straße, wir verhungern beinahe und wissen gar nicht, während deine Frau wie eine Königin lebt.
Why you living in your mansion? You don't know what hard time means. Homeworking man, wife is starving, your wife is living like a queen.
Also der Inhalt dieses Textes, der war schon richtig deutlich. Es war genau klar, wen er da angesprochen hat. Die Weißen, die die Schwarzen eigentlich eben damals immer noch ausgebeutet haben. Und da gab es mehrere Beispiele. Robert Johnson ist zum Beispiel ein Bluesänger gewesen, der hat in seinem Crossroads Blues gesungen, dass er da auf einer Straße steht, er will ein Hitch Riken, wie nennt man was bei uns, per Anhalter mitgenommen werden und alle rauschen vorbei, alle fahren vorbei, es geht ihm beschissen, aber er muss da bleiben und man soll also dann sagen, hier sitzt er und es geht ihm furchtbar schlecht. Das sind erstmal, könnte man sagen, wehleidige Statements, aber es sind realistische Statements von sozialer und rassistischer Unterprivilegierung. Und das findet man dann immer wieder in der schwarzen Musik. Bis es dann in den 50ern war, es dann Rhythm and Blues, war ja die Basis für Rock'n'Roll, war dann eher so eine Entertainment-Musik geworden. Aber irgendwann fingen die Künstler an, auch mal das wieder ernst zu nehmen. Zum Beispiel Sam Cooke, einer der größten Stars, eigentlich der Begründer der moderneren Soul-Musik, der dann aber irgendwann gesagt hat, ich muss jetzt mal reagieren. Ich bin sowas von genervt. Wenn er auf Tournee war, die sind immer mit großen Bussen auf Tournee gefahren und mussten dann aber in bestimmte Hotels gehen, die nur für Schwarze da waren. In die anderen Hotels durften sie nicht. In den Südstaaten war das immer noch so. Und das ging wirklich ans reale Leben und hat ihn sowas von gequält. Dann hat er den Song geschrieben, A Change is Gonna Come. Das muss sich jetzt endlich mal ändern. Und das war eigentlich das, was dann in den nächsten Jahren in der Bürgerrechtsbewegung dann auch auf die Straße gebracht wurde und in die großen Predigten von Anführern wie Martin Luther King. Das war also die Basis von der großen Popmusik. Das waren aber eher Bestandsbeschreibungen von: Es geht uns schlecht, wir werden ausgebeutet, wir sind nicht gleichberechtigt, also müssen wir was ändern. Besondere Reflexionen von dieser Sache haben dann so Künstler wie B.B. King auch aufgenommen, der dann geschrieben hat, When I first got the blues, they brought me over on a ship. Ich hatte also zuerst den Blues, als ich mit dem Schiff aus Afrika rübergebracht wurde. Also die historische Dimension der Ungleichheit der Afroamerikaner wird hier in einem Song beschrieben und das ist eigentlich einzigartig. Das war immerhin einer der berühmtesten Blueskünstler, die es je gegeben hat. Und andere Leute, die aus dem Entertainment-Business kamen, wie Lou Rawls, der ja mit Leuten wie Frank Sinatra aufgetreten ist, so, der hat dann auch gesungen über Tobacco Road, also über die Szene, wie man im Ghetto lebt. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Das findet man nicht in jeder Sorte von Popmusik, aber in der Musik der Afroamerikaner findet man das.
Ich finde zwei Dinge unbedingt erwähnenswert. Und zwar das eine, wenn man dann eben die Veröffentlichung dieser Songs sieht, also wann die rausgekommen sind, das war dann in den 60er Jahren, also eben die Zeit, wo der Marsch auf Washington passiert war, 1963, also die Zeit, wo eben die große schwarze Bürgerrechtsbewegung in vollem Gange war. Martin Luther King hat den Friedensnobelpreis bekommen, bis hin eben zu seiner schrecklichen Ermordung 1968. Robert Kennedy ist dann ja auch ums Leben gekommen und so weiter. Also das ist dieses Spannungsfeld, in dem sich diese Songs und diese Veröffentlichungen ja auch bewegen. Und das Zweite, aber das wirst du sicher noch genauer erzählen können, ist, ich habe hier vor mir die Autobiografie von James Brown zum Beispiel liegen und andere Bücher. Es wird immer wieder beschrieben, auch von Aretha Franklin, das, was sie später gesungen haben, das haben sie erlebt. Also sie haben diese Rassentrennung, was du gerade schon erzählst mit Sam Cooke und den Hotels. Mm. Sie sind aufgetreten, sie hatten Erfolg, auch Aretha Franklin ja schon als Teenager. Mm. Aber sie hat eben auch diesen Tourneebetrieb mitbekommen, wie man eben, sobald man von der Bühne runter war, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt wurde, also schlecht behandelt wurde.
Und das sind immer auch Künstler, die waren ja nicht nur beim schwarzen Publikum beliebt, sondern auch beim weißen. Die hatten nationale große Hits, auch beim weißen Publikum, dürfen in Fernsehshows auftreten und allem Möglichen und müssen dann aber, wenn sie in den Südstaaten sind, müssen sie in zweitklassigen Hotels übernachten. Und das sind Dinge gewesen, die sie eigentlich täglich erlebt haben. Und bei Aretha zum Beispiel ist es ja so, das ist zwar ein Song gewesen von Otis Redding geschrieben,
also Respect,
R-E-S-P-E-C-T, der natürlich für alle steht, für Frauenrechte, für Selbstbewusstsein, aber eben auch für die Rechte der Schwarzen. Respekt wollen wir endlich haben. Oder ihr anderer großer Song mit dem Thema Think, denkt endlich mal nach. Und dann schreit sie, und das ist das Bedeutende, was man auch immer bedenken muss, es geht bei diesen Sachen nicht nur unbedingt um die reinen Texte, sondern auch, wie wird es gesungen? Es wird emotional gesungen, aus einer eigenen Erfahrung raus. Wie Aretha dann in dem Song Think Freedom, das ist der Refrain, rausschreit. Das ist sowas von Gänsehaut schaffend, wahnsinnig. Und den können wir, glaube ich, hören. Da merkt man die Power, die schwarze Musik hat, eben die auch politische Power ist, auch wenn es nicht im Text steht.
Und dann hören wir uns das mal an. Das ist Think, Urban Pop, Musiktalk mit Peter Orban. Musik von Aretha Franklin. Von Aretha Franklin, dann ist immer noch erstaunt, was für eine Wucht dieser Song hat, oder?
Wahnsinn, ne? Und wie sie dann Freedom rausschreit. Also wirklich, das ist jedem dann klar, der auch einfach nur Popmusik gehört hat. Denn als weißer Schüler oder Student hast du dann gedacht, okay, ja, das kommt schwarze Musik, ist toll. Und dann schreit da eine schwarze Frau Freiheit raus und dann weißt du genau, was das bedeutet. Das war eben das Jahr 68 und das ist erschienen hier Freedom 68, genau in dem Jahr, wo also die großen Auftritte von Martin Luther King waren. Und Aretha ist sicherlich nicht eine gewesen, die ständig Songs gesungen hat, die verbal in ihren Texten auf das Leiden der Schwarzen eingegangen sind. Aber der emotionale Ausdruck ihrer Musik, der hat genau das transportiert, wie früher die Gospelmusik eben. Und da muss man natürlich noch mal ein Stück zurückgehen. Die Pionierin eigentlich von politischen Songs in den 60er war Nina Simone. Jazzsängerin, aber nicht nur das, sie war Jazz-Soul-Sängerin, die unglaublich mutig war und die sowas von bewusst an ihre Arbeit rangegangen ist. Sie war Aktivistin, sie unterstützte die Bürgerrechtsbewegung aktiv auch und sie war bei vielen Märschen dabei und sie hat Stücke aufgenommen, die einfach legendär waren. Sie hat zum Beispiel einen alten Klassiker von Billie Holiday, den Holiday schon 39 aufgenommen hatte, Strange Fruit. Das ist ein Song, da geht's um Lynchmorde im Süden und das Fruit, die seltsame Obst, das da hängt, das sind die gelynchten Afroamerikaner. Und das war schon extrem bewegend. Und dann hat sie so Hymnen aufgenommen wie I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Ich wünschte, ich wüsste mal, wie es sich anfühlt, mal frei zu sein. Also diesen Drang, diesen Wunsch, endlich diese Periode der Rassentrennung zu überwinden. Oder To Be Young, Gifted and Black war später eine ihrer Hymne. Und sie hat auch immer dann das Selbstbewusstsein der Schwarzen gestärkt, besonders der schwarzen Frauen. Da gibt es also Songs, die inhaltlich die Frauen, die schwarzen Frauen auffordern, von den weißen Vorbildern wegzugehen. Also nicht wie europäische oder weiße Frauen auszusehen, sondern sich an die eigenen Stärken zu erinnern, auch an die afrikanischen Traditionen. Da war sie stark beteiligt. Aber einer der wichtigsten Songs ist auch ein Song, den sie 1965 war der Marsch von Selma nach Montgomery. Das war ein Marsch, wo also erreicht werden sollte, dass auch schwarze Schüler an weiße Schulen gehen können und mehr Gleichberechtigung.
Gibt es eine Verfilmung können. Vor einigen Jahren gab es genau, dieses Drama, ja.
Genau. Und da hat sie am Ende bei der Schlusskonkurrenz vor 50.000 Leuten das Lied gesungen, Mississippi, Goddamn, verdammtes Mississippi. Ein Lied, wo also die Südstaaten, Alabama, Tennessee, Georgia, irgendwie als furchtbar höllisch, tragisch und eben verdammt gebrandmarkt werden, weil sie eben immer noch auf die Rassentrennung bestehen. Und das war also ein so öffentliches Statement, also dass Nina Simone, die sehr aktiv eben auch bei dem Marsch dabei war, das getan hat. Ein Marsch, der übrigens mitfinanziert wurde von Harry Belafonte, einem der großen Stars, der ja ein Afroamerikaner ist. Sein Vater war Jamaikaner und glaube die Mutter sogar eine Weiße. Also jemand, der aber trotzdem sich sehr aktiv in die schwarze Bürgerrechtsbewegung eingebracht hat, ein Partner von Martin Luther King war, der in seiner Musik nicht so unbedingt
sehr viel gute Laune verbreitet hat.
Genau, ja. aber in seiner Aktivität hat er sehr, sehr viel getan, hat finanziell auch viel getan und auch für das Renommee der Bürgerrechtsbewegung. Wenn so jemand wie Harry Belafonte, ein Hollywood-Star, auf einmal dann im Fernsehen auftaucht und dann erzählt, das ist dann auch bei weißem Publikum viel glaubwürdiger gewesen. Und das ist ganz wichtig.
Das finde ich in der Tat auch eine wichtige Frage. Ob die Musik nämlich, die damals veröffentlicht wurde, ob die eben, sagen wir mal, sowas wie so eine Selbstbestätigung für eine afroamerikanische Gemeinde war oder ob das eben auch für ein weißes Publikum nicht nur gedacht war, sondern auch auf die wirkte. Ich nehme mal an, spätestens Ende der 60er war das schon auch was fürs weiße Publikum. Oder wie ist das gewesen?
Doch, das war auch so. Denn gerade bei diesen bekannten Künstlern ist das so. Also wenn du James Brown nimmst oder Aretha, dann hast du auch das weiße Publikum dabei. Andere, die waren dann schon eher Songs fürs eigene Publikum, um sich selbst zu stärken, um sich selbst Hoffnung zu geben und sagen, wir haben recht, wir schaffen das, wir kommen mal über diese Rassentrennung hinweg. Und da gibt es wirklich beide. Und aber wichtig, dass es überhaupt gemacht wurde. Jemand, der wie Nina Simone in einem Blues, Backlash Blues heißt der. Der Text übrigens geschrieben von dem afroamerikanischen Schriftsteller Langston Hughes, einem der bekannten amerikanischen Dichter. Was die da gesungen hat, es war also schwer beeindruckend. Mr. Backlash, wer glaubst du, der du bist? Mr. Backlash heißt so jemand, der uns unsere Bürgerrechtsbewegung auch noch madig machen will und gegen uns kämpft und das Leben noch schwerer machen will. Du gibst uns höhere Steuern, du sorgst dafür, dass wir wenig verdienen und du schickst meinen Sohn auch noch nach Vietnam. Das war also ein Rundumschlag gegen die weiße Oberschicht. Du gibst uns Second Class Houses, also zweitklassige Wohnungen und Häuser, zweitklassige Schulen. Und du glaubst, dass alle farbigen Menschen zweitklassige Narren und Dummköpfe sind, Mr. Backlash. Du wirst schon sehen, eines Tages werde ich dir den Backlash geben, also werde ich es dir zurückzahlen. Und das war eine so politisch krasse Botschaft, die aber auch von Weißen gehört wurde, aber in den Südstaaten sicherlich nicht. Da war man dann eher doch in seiner eigenen Welt. Das war früher so, wie es heute auch ist. Die Leute leben in ihren Zonen, in ihren Welten und sie brechen sie selten auf. Erst eben durch die Gesetzgebung wurde dann die Rassentrennung ja offiziell abgeschafft. Aber es kam jetzt der zweite Aspekt dazu. Der Rassentrennungsaspekt, der soziale Aspekt, dass Schwarze eben eher in schlechten Wohnungen, schlechten Gegenden, mit schlechten Schulen und schlechten Bedingungen lebten und weniger verdienten. Und dass viel mehr Schwarze vom Militär eingezogen wurden als Weiße und nach Vietnam geschickt wurden. Der Krieg, der ja die Politik des Landes lange bestimmt hat, bis Anfang der 70er Jahre. Und da waren die Schwarzen, die die meisten Opfer gebracht haben.
Bevor wir auf diesen Aspekt eingehen und vielleicht auch auf die Rolle der Plattenfirmen, die eben diese Musik ja dann rausgebracht haben und auch zum Erfolg geführt haben, hören wir ein bisschen Musik von Nina Simone, den Backlash Blues. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues.
Das war Musik von Nina Simone, politische Musik. Musik, du hast es gerade schon beschrieben, Peter, zum Selbstbestätigung, aber auch zur Anklage. Das hatte ja was Appellatives. Das war eine wirklich klare Anklage, wie es sie ja auch bei Bob Dylan beispielsweise in den 60er Jahren klar gegeben hat. Also keine Ich-und-Du-Songs, keine Love-Songs, keine. Es war politisch, es war so gemeint. Es hatte einen Adressaten, an den ging es direkt raus.
Genau.
Die Popmusik hatte sich ja auch ein bisschen, sagen wir mal, emanzipiert, war erwachsener geworden insgesamt. Also man konnte sowas sagen und auch veröffentlichen.
Ja, das ist da eben das große Ereignis gewesen, dass Bob Dylan also eben solche Songs wie Masters of War, ihr Kriegstreiber, ihr Kriegsherren singen konnte. Und das hat sich dann aber auch fortgesetzt bei den schwarzen Musikern, die sich dadurch auch natürlich bestärkt gefühlt haben. Wir können das mal äußern, was wir so wirklich spüren und fühlen. Und einer der Führenden da war Curtis Mayfield, ein Musiker, der mit der Band The Impressions auch den normalen Weg der erfolgreichen R&B-Gruppe, so ein Trio, die dann auch Doo-Wop-Lieder gesungen haben, sehr erfolgreich auch, aber eigentlich belanglos, aber der dann auf einmal anfing, eben Hymnen zu schreiben für das schwarze Publikum, die aber auch vom Weißen gehört waren, wie People Get Ready, also auf einen Gospel fußen, Volk, ihr Leute seid bereit, um das andere Ufer zu erreichen, um wirklich die Rassentrennung zu überwinden, oder der das Selbstbewusstsein gestärkt hat mit Songs wie We're a Winner, wir sind Gewinner, wir können das, wir sind besser, als ihr euch vielleicht einbildet, weil den Schwarzen wurde oft vorgeworfen, dass sie nicht selbstbewusst genug sind, dass sie also einfach mit dem zufrieden waren, was sie von den Weißen bekommen haben. Aber da sind also so Leute wie Curtis Mayfield dabei gewesen und gesagt haben, komm, wir müssen da ran, wir sind besser, als ihr selbst glaubt. Keep on Pushing war so ein Song oder Move on Up oder We the People Who Are Darker Than Blue. Wir alle Leute, die dunkler als blau sind. Ein wunderschönes Bild für alle Leute von Farbe. Heute heißt der Begriff ja eher People of Color. Egal wie ihr seid, gelb, rot, farbig oder schwarz, wir haben mehr Kraft und Power, diese Grenzen zu überwinden. Und dazu diese Hymnen auch noch mit toller, grooviger Musik verbunden, das war eine Botschaft. Und diese Botschaft wurde gehört.
Dann hören wir ein bisschen Musik von Curtis Mayfield und reden danach weiter darüber, wie wichtig diese Musik war und ob sie auch musikalisch, ich habe ja das Gefühl, man hat da auch ein neues Kapitel aufgeschlagen musikalisch. Wir hören ein bisschen Musik, Move On Up habe ich zum Beispiel mitgebracht.
Oh ja. Hush not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Just move on up.
Move On Up von Curtis Mayfield. Ich spreche mit Peter Urban bei Urban Pop Musik Talk über die schwarze Musik, über die Black Music. Curtis Mayfield, ja, das ist ja fast mehr als eine Selbstermächtigung. Das ist quasi schon, da geht ja schon Soul in Funk über, oder?
Ja, ja, das ist ja der Anfang praktisch von Funkmusik. Und dieser Titel zum Beispiel, Move On Up, ne, der ist also einer der, ist allerdings erst von 1970, aber der ist dann auch einer, der auch gleich in unseren Diskotheken hier und Clubs gelaufen ist, ohne Ende. Also Anfang der 70er, wenn man ins Madhouse gegangen ist oder sowas, da lief dieser Titel rauf und runter. Also Leute, die ein bisschen älter sind, werden sich auch dran erinnern, dass das war die Tanzmusik der Zeit und die hatte eigentlich eine andere Bedeutung, aber es war auch einfach tolle Musik, an der man Vergnügen hatte. Ein anderes Beispiel dafür ist von Donny Hathaway, The Ghetto. Immer noch ein Klassiker für Clubs, der wird immer noch gespielt, besonders in der Live-Aufnahme. Ein Song, der die Lage im Ghetto beschrieb und aber rausschrie auch das mit sinnlich Musik, nicht mit einer Klagehymne, sondern mit einer groovigen Hymne, die also auch Freude versprühte, also nach dem Motto hier, wir kommen zwar aus dem Ghetto, aber wir wissen, was wir können und wir können viel und wir müssen hier rauskommen, wir müssen das überwinden, aber es war eben auch auf der künstlerischen Seite, auf der musikalischen Seite eine revolutionäre Zeit, nicht nur textlich, das muss man sagen, und die vielen Aspekte von Soulmusik entstanden damals, also angefangen eben von Sam Cooke, aber auch dann weiter James Brown natürlich immer wieder dabei, aber auch jemand wie Bill Withers, der wenig politische Texte geschrieben hat, aber einen zum Beispiel, I can't write left-handed, ich kann mit links nicht schreiben. Da fragt man sich, was ist
das? Was meint er damit?
Ja, genau. Und dann liest man den Text, dann merkt man, ach ja, es ist ein Lied eines Vietnam-Veteranen, der aus dem Krieg nach Hause kommt, der Arm ist abgeschossen, der Rechte. Ich kann jetzt mit links nicht schreiben, singt er. Und da seine Mutter klagt das und wirft das den Militärverantwortlichen vor. Das sind Songs, die also auch mit der Lage, mit dem Vietnamkrieg zu tun haben. Oder eine Soul-Gruppe, die aus dem Gospel kam, wie die Staple Singers, die diese Gospel-Musik aber mit Funk oder mit Soul-Grooves verbunden haben und dann so Klassiker wie Respect Yourself, also respektier dich selbst, hab den Mut einfach dafür das zu stehen, was du bist, oder I'll take you there, ich werde dich zum Ziel bringen, wir werden das Ziel erreichen. Also diese Hymnen zu machen, die alle auch immer im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung gelaufen sind, die sind aufgetreten mit Martin Luther King und die sind auf Veranstaltungen aufgetreten, die sind aber dann auch im Fernsehen aufgetreten und haben auch weiße Pop-Hits, also das weiße Publikum damit erreicht.
Ich will noch einmal die Zeitgeschichte in den Hintergrund schieben, weil natürlich, wir haben das ja schon in ganz vielen Aspekten beleuchtet, diese Musik, Funkmusik, Soulmusik, Popmusik insgesamt, hat natürlich immer auch den Einfluss und hat selbst auch wiederum Einfluss auf das aktuelle Zeitgeschehen. Also wie so eine kommunizierende Röhre, muss man sich das ja vorstellen. Also das ist ja dann das Jahr, wo die beiden afroamerikanischen Olympiasieger ihre Faust in die Luft recken, 1968. Mhm. Und eben, wir haben schon von den Morden an Martin Luther King und Robert Kennedy auch gesprochen. Und auch es gab ja auch eine Menge Unruhen damals. Also es gab dann Morde, es gab Überfälle, es gab Übergriffe und es gab auch Plünderungen. Also es gab diese Bilder von großen, man sagte damals immer noch Rassenunruhen, wie man das jetzt auch aus Portland gesehen hat vor einigen Wochen noch.
Ja, also das ist praktisch, als wenn ein Déjà-vu wirklich gewesen, was im letzten Jahr passiert da ist, also nach dem Mord an George Floyd. Das gab natürlich diese Erscheinung, zum Beispiel in Watts gab es einen riesigen Riot in Los Angeles im Jahr 65 schon. Es gab auch in Philadelphia und anderen Städten, in Boston gab es Unruhen, auch eben im Norden, wo also ganz viele Schwarze auch wohnten, die aber dann nicht mehr zufrieden sahen mit den Beschwichtigungen der Politiker, die dann einfach auf die Straße gegangen sind, eben besonders auch nach Polizeigewalt. Meistens gibt es immer immer einen Auslöser, dass also ein Schwarzer schlecht behandelt wird, ermordet wird und dann gehen die Leute auf die Straße. Das ging sogar so weit, dass die weißen Behörden dann James Brown gebeten haben, bitte Appelle zu veröffentlichen, das hat er dann auch im Fernsehen getan, doch friedlich zu bleiben und zu Hause zu bleiben und eben keine Unruhen und Riots zu starten. Das ist ihm von manchen Seiten der schwarzen Bevölkerung dann auch übel genommen worden, als sagen wir mal, Onkel Tom, der dann wie eine Marionette der Weißen sich da benommen hat. Das gab es sicherlich auch, aber Reaktionen eben auf diese Rassenunruhen, die es auch eben gab. Und ganz interessant ist, dass eine Plattenfirma, The Stax, die haben dann als Andenken an die Rassenunruhen ein Festival in L.A. gemacht, What Stax, wo ganz, ganz viele Soul-Klassiker, Soul-Legenden aufgetreten sind. Das war dann 1971. Aber es war immer wieder auch eine Reaktion, eine Reflexion. Aber die Musik ist ja nicht so schnell. Mir ist also nur ein Lied bekannt, das also auf sowas eingeht. Sly and the Family Stone, eine schwarze Band, die auch legendäre Musik gemacht hat, die bahnbrechende Sachen, also auch ganz wichtig war für den Beginn von Funk Music, hatten einen Song There's a Riot Going On. Also das
und das war das Abbild dieser
genau, Unruhen. Genau, der Unruhen in L.A. Mm-hmm. Ne? Und aber auf der anderen Seite eben auch so ein Song wie einen ganz deutlichen Don't Call Me Nigger Whitey. Also weißer hier, nenn mich nicht Nigger. Ne? Was ja sicherlich ständig passiert ist. Also mal so mutige Titel rauszubrüllen und rauszuschreien, das machte auch solche Musik verbunden mit absolut bahnbrechender Musik, weil das muss man sagen bei Sly and the Family Stone, das war also schon was Neues.
Und das hören wir uns mal an. Das ist Musik von Sly and the Family Stone, Don't Call Me Nigger Whitey aus dem Jahr 1969. Du hast schon ganz kurz, Peter, über die Rolle der Plattenfirmen gesprochen, nämlich über Stax, ja. Ein berühmtes Soul-Label in den USA. Motown wurde nicht so politisch angesehen, wurde dann aber irgendwie dazu gemacht. Wie ist das genau gewesen mit dem Motown-Label?
Also Motown war eigentlich die Plattenfirma, die bekannteste farbige schwarze Plattenfirma war aus Detroit. Die aber eben immer von Anfang an auch Erfolg beim weißen Publikum haben wollte und auch hatte. Also das fing schon in den 50er, 60er Jahren an, dann besonders mit den Supremes und mit den Mädchengruppen, die hatten ja diverse, Martha and Vandellas und andere hatten sie, oder auch Marvin Gaye und Kim Weston, die Duette. Das war alles sehr, sehr tolle Popmusik mit R&B und Soul-Wurzeln, aber auch fürs weiße Publikum gemacht. Und die Künstler, die waren aber bald so, dass sie auch gerne auch mal politisch hätten werden wollen. Marvin Gaye zum Beispiel, schon in den 60ern, hat er sich bemüht, Sachen zu schreiben und zu veröffentlichen, um eben seine Kritik an der Rassentrennung, an der Rassenpolitik, an seine Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung auch verbal und musikalisch zu äußern. Aber der Chef seiner Plattenfirma, Berry Gordy, hat das immer verhindert, hat gesagt, nein, das machen wir nicht, das veröffentlichen wir nicht. Und wenn der das gesagt hat, dann musste es so gemacht werden.
Der ja offenbar ein sehr strenges Regime da geführt hat.
Komplett.
Ja. So ein Erscheinungscode hatte der ja, und er hat das ja durchproduzieren lassen und mit so einer festen Begleitband aufnehmen lassen. Das ist ja harte Bedingung gewesen damals offenbar.
Und da hat sich dann im Jahr 70, 71 Marvin Gaye dann endlich davon befreit. Und er hat dann ein Album aufgenommen, What's Going On, das eben diese ganzen Erscheinungen, Zeiterscheinungen reflektiert hat. Und es ist eines der erfolgreichsten und wichtigsten Alben der Popgeschichte überhaupt geworden, mit Songs wie Inner City Blues oder anderen, die so wichtig wurden, Mercy, Mercy Me, The Ecology, die aber die Lage beschrieben. Das waren keine Songs mehr, die Hoffnung versprühten nach dem Motto, komm, wir schaffen das, wir haben Selbstbewusstsein, wir überwinden die Rassentrennung. Nein, die waren schon etwas depressiver und reflektierten die Zeit, wo immer noch der Vietnamkrieg Opfer fand, besonders unter den Schwarzen, wo sich die sozialen Umstände nicht gebessert haben, wo es immer noch Unruhen gab, egal ob von Schwarzen oder Weißen initiiert. Das reflektiert er in diesem Album zusammen mit ganz, ganz fantastischer Musik. Und das ist eben eines der erfolgreichsten Alben von Motown geworden. In der Tat hat dann sich also gezeigt, dass damit auch Geld verdient werden kann. Das hat Berry Gordy dann sicher gut gefallen. Allerdings, als Marvin Gaye wollte danach, im Jahr danach, noch wieder so ein ähnliches Album herausbringen, das wurde dann doch verhindert oder von ihm selbst abgesagt, weil irgendwie hätte das wie ein Abklatsch ausgesehen. Er hat dann eher erst andere Platten, Let's Get It On, gemacht. Das war dann eine Hymne, da ging es um Sex, um Romance und um andere Sachen, auch eine wegweisende Platte, die ganz bedeutend war. Aber das politische Statement auf What's Going On ist zeitlos und ist also eines der großen Errungenschaften, eine von Marvin Gaye.
Ich habe mit dir jetzt schon über die Plattenfirmen gesprochen. Ich finde, ein ganz schräges Phänomen ist, wenn man an diese Zeit denkt, sind die Soundtracks. Die entstanden nämlich zu Filmen, die afroamerikanische Helden auf einmal hatten. Also Shaft ist der bekannteste Film. Die Filmmusik hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen mit Isaac Hayes. Mm. Wunderbar groovige Musik ist das bis heute. Curtis Mayfield hat auch einen Soundtrack gemacht. Da geht es dann, das sind meistens so Detektiv- oder so Rachegeschichten. Ganz viele von diesen Musikern, die du auch genannt hast, gerade haben in der Tat so einen Soundtrack für diese sogenannten Blaxploitation-Filme, nannte man das später, gemacht. Das waren dann eben Geschichten von Afroamerikanern für afroamerikanisches Publikum, oder?
Ja, die waren natürlich dann auch schon ziemliche B-Pictures. Also das waren schon nicht die tollsten Handlungen hatte. Da ging es auch um soziale Gegensätze, nicht so viel, sondern das war einfach eine spannende Geschichte für schwarzes Publikum. Und die Musiker haben es eben gemacht. Das war auch sicherlich ein guter Job. Aber bei Curtis Mayfield fällt zum Beispiel auf, dass seine großen Songs, seine sozialpolitischen Songs der 60er und auch von 70, 71 dann auch vorbei waren. Dann hat er sich eher mit solchen Themen beschäftigt. Und irgendwie war vielleicht auch eine Desillusionierung da, nach dem Motto, ja, wir haben ja doch nicht so viel erreicht. Weil es hat sich dann erst zwar gesetzlich vielleicht was geändert, das heißt, die Rassentrennungssätze wurden verändert, aber in der Realität des Lebens war doch immer noch die alte Rassentrennung da. Was man aber unbedingt nochmal sagen sollte, zurück zu Tamla Motan, ist der andere große Künstler von Tamla war ja Stevie Wonder, der schon als kleines Kind, als 12-Jähriger da angefangen hat und extrem erfolgreich war. Und auch der wurde auf einmal dann wach und wollte eben auch andere Musik machen und andere Texte. Und da gibt's also wunderbare Beispiele in den Songs wie Living for the City, You Haven't Done Nothing, Love's in Need of Love Today, also der Sehnsucht nach Liebe. Oder das gibt eben Songs, und da habe ich mal ein paar Texte rausgesucht, um da mal zu zeigen, was dann Stevie Wonder auch so schrieb. Ein Song zum Beispiel in Big Brother schreibt er, ich lebe im Ghetto, du besuchst mich nur, wenn Wahlzeit ist. Eines Tages werde ich aber auf meine Füße kommen. Wir leben in einem Haus so groß wie eine Streichholzschachtel. Bei uns sind die Wanzen zu Gast. Du hast unsere Anführer getötet und ich brauche nichts gegen dich zu tun. Du treibst dein eigenes Land ins Verderben. Das war also eine brutale Kritik an weißen Politikern. Oder in You Haven't Done Nothing, eine Anklage gegen Richard Nixon, der damals Präsident war. Wir sind erstaunt und doch nicht erfreut über all die Dinge, die ihr angeblich so tun wollt. Wir sind betroffen, doch nicht beteiligt an euren Entscheidungen. Wir haben es satt, euer Lied zu hören, wie ihr Missstände beheben wollt. Wenn ihr wirklich unsere Meinung hören wollt, ihr habt gar nichts getan. Also solche Vorwürfe von einem
sehr bitter klingt
Musiker,
das auch, ne?
Sehr, sehr bitter. Aber es war eben ganz wichtig, dass in Inner Visions Stevie Wonder das sich mal aus der Seele geschrieben und gesungen hat. Und ein wichtiges Statement auch für einen Musiker, der eben eine lange Vergangenheit hat und sonst nur über Liebe gesungen hat, in wunderbaren, groovigen, schönen Melodien und Songs, aber der hier auch jetzt mal Statements ablässt, ne?
Hm. Wir haben zwischendurch über Aretha Franklin gesprochen, die zum Beispiel, das habe ich dann nachgelesen, nicht nur bei Barack Obama in der Einsetzung, in der Inauguration die Hymne gesungen hat, sondern auch schon bei Bill Clinton und bei Jimmy Carter offenbar.
Ja.
Das ist dann auch ein Statement gewesen, oder?
Ja. Also das ist dann eine Figur gewesen, die anerkannt worden ist, und das ist auch ein Zeugnis davon, wie diese Kultur der Afroamerikaner auch im Leben der weißen Amerikaner und von Gesamtamerika eine wichtige und große Rolle spielt. Und das ist einfach so, dass es dazwischen natürlich wieder Präsidentschaften gab, die ein anderes Amerika gezeigt haben. Aber ich glaube schon, dass da solche Künstler und solche Musik und solche Statements angekommen sind. Und das ist ja ein sehr, sehr positives und gutes Zeichen.
Du hast gerade beschrieben, wie die Bitterkeit in den Songs war, und vieles, was man aus dieser Zeit, aus den 70er Jahren hört, hat natürlich auch dann diese Ernüchterung und diese Enttäuschung in den Texten enthalten, finde ich. Also nicht mehr diese Ausbruchsstimmung und nicht mehr dieses Selbstermächtigende oder dieses Kritisierende, sondern im Grunde genommen, es ist alles vergebens. Mhm. Ihr gebt uns sowieso nicht, was wir haben wollen, oder?
Das ist richtig, und da gab es dann also auch sehr harte politische Statements bei zum Beispiel einem Trio The Last Poets, eigentlich so die Urväter des Rap und Hip-Hop, die eher die Politik der Black Panther, der schwarzen radikalen politischen Bewegung, reflektierten, oder von Malcolm X, und oder eben Jill Scott Heron, ein Dichter, der also Songs gemacht hat, die auch auch nicht nur das schwarze Leben reflektiert haben und bitter waren, aber eben auch deutlich nach dem Motto, wenn ihr nicht wollt, wird es vielleicht mal eine Revolution geben. Und das ist ein Song, ein Statement. Das hast du, glaube ich, hier.
Okay, genau, ne? Das ist The Revolution Will Not Be Televised.
Und die Zeile ist allein schon legendär, ne? Die Revolution, die wird es nicht live im Fernsehen geben. Und das kann schon so sein. Hier ist Jill Scott Heron.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mays.
Ah, das ist schon der Hammer, ne?
Ja, das ist, man bleibt da so hängen an diesen ausgespuckten Wörtern, die er da so nacheinander raushaut, und immer wieder diese Zeile, the revolution will not be televised, und am Ende, ich habe das natürlich jetzt, weil ich es auch rausgesucht habe, bis zu Ende gehört, sagt er, the revolution will be live. Also das echte Leben ist sowieso nicht im Fernsehen zu sehen, und andersrum. Also das ist schon auch sehr, sehr ein guter Kniff, um das so abzubilden.
Ja, es ist politische schwarze Poesie gewesen. Natürlich mit der Realität auch nicht so unbedingt was zu tun, aber als Statement war das schon wirklich beeindruckend. 1974 hat er das aufgenommen, und man sollte schon einfach auch das so betrachten. Das ist wirklich die Basis für Hip-Hop, für Rap, der dann also das Wort als Basis genommen hat, rhythmisiertes Wort, auch mit vielen Statements, die oft nicht mit Politik oder dem gesellschaftlichen Leben zu tun haben, sondern mit dämlichen Geschichten von Sex, Gewalt und Drogen. Aber trotzdem, die Basis war da und es gab auch unter Hip-Hop-Songs immer wieder auch politische Statements. Und hochinteressant ist ja, dass einer wie Harry Belafonte eben immer über seinen Tellerrand geschaut hat. Wir haben ja vorhin gehört, er war einer der Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, auch sehr aktiv und auch finanziell. Und er hat 1985, als Hip-Hop und Rap dann aufkamen, hat er gleich einen Film produziert.
Ah, ja, Beat Street.
Ist Beat Street,
ja, genau, ja.
Wo er schwarze Vorstadtkünstler genommen hat, die Breakdance gemacht haben und die Hip-Hop gemacht haben, um sie einem internationalen Publikum vorzustellen, um praktisch diese Kultur zu fördern. Er hat das gleich erkannt, dass das eine Kultur mit Zukunft ist. Und das auch mit gesellschaftlicher Bedeutung ist, dass auch für Ghetto-Kids da eine Möglichkeit ist, rauszukommen, auch Kultur zu machen selbst eben, indem sie Rap und Hip-Hop gemacht haben. Oft sind das ja keine Musiker oder Künstler gewesen, die eine Ausbildung haben oder musikalische Kenntnisse, sondern die einfach aus ihrer Natur aus rappen und Hip-Hop machen konnten oder eben auch tanzen konnten. Und das hat Harry gemacht damals. Ich kann mich erinnern, er war hier in Hamburg, hat diesen Film vorgestellt mit einer Gruppe von 20 jungen Künstlern, die das dann hier aufgeführt haben. Und das war in einem Café Schöne Aussichten, wo das hier vorgeführt wurde. Und am Tag danach habe ich ihn hier im alten Studio 7 im Haupthaus hier beim NDR Roten Baumchaussee interviewt. Und es ist eines der bemerkenswertesten Interviews geworden, die ich je gemacht habe, weil der Mann sowas von beeindruckend ist. Der ist freundlich, der ist aber sowas von genau und kann Dinge beschreiben aus seinem Leben und aber auch aus dem Leben von anderen Menschen und kann sozial reden, kann aber auch sowas von persönlich sein. Also damals war ich dermaßen beeindruckt und habe ihn dann später nochmal getroffen. Und man ist ja immer so, dass man glaubt, naja, die sind einfach nur freundlich. Aber bei ihm habe ich dem abgekauft. Als ich ihn ein Jahr später traf, sagte er, hey Peter, how are you? Oder sowas. Weißt du, da denkst du, hä? Naja, vielleicht hat sein Assistent ihm gesagt, jetzt kommt übrigens Peter, den hast du schon mal getroffen oder so. Aber trotzdem, er ist sowas von glaubwürdig und einer der tollsten Menschen, die ich je getroffen habe.
In der Tat, man liest es ganz oft und es ist schön, dass ich das jetzt von dir höre, was für eine beeindruckende Persönlichkeit er im direkten persönlichen Umgang ist.
Und ich habe jetzt gerade geschaut, er ist jetzt 94 und lebt in New York, hat nochmal geheiratet. Ich glaube mit 80 oder so. Ja.
Ja, schön.
Der Mann hat's.
Ja, ist schön. Also das hast du jetzt ja gerade sehr, sehr schön beschrieben von Harry Belafonte, aber wenn man dann eben bei vielen dieser Stars, die ja auch dann Superstars waren, James Brown war ein Superstar, Aretha Franklin war ein großer, großer Star, auch spätestens durch diese Alben, die wir ja beschrieben haben, oder diese Aufnahmen sind die ja wirklich groß geworden. Aretha Franklin zumindest ist ja die Ikone dadurch geworden. Haben die immer noch das Gefühl gehabt, sie haben für ihre Leute gesprochen oder waren die nicht schon als Superstars irgendwie abgehoben davon?
Sicherlich waren sie abgehoben, weil sie ja auch von Menschen umgeben waren, die sie abgeschirmt haben. Aber nein, ich glaube, da gab es immer noch mal das Bewusstsein und die Basis. Das hatte Aretha auch noch in späteren Erfolgsjahren. Auch wenn sie ganz andere Songs aufgenommen hat und gemacht hat, es war schon immer klar, dass sie für ihre Leute gesprochen hat. Und besonders deutlich wurde das bei ihrer Beerdigung. Das war ja ein Marathon, fast 20 Stunden lang, die Kirche voll und von Gesang, Trauer und Tränen, aber auch von Freude. Das ist ja eine Errungenschaft von afroamerikanischer Kultur, dass auch gefeiert wird, das Leben gefeiert wird, nicht nur getrauert wird und die Freude ausgedrückt wird. Und das kann man sagen, dass das immer noch in ihrem Bewusstsein drin ist. Es gibt sicher andere Beispiele, wo Leute komplett abgehoben sind und jetzt woanders irgendwie zu Hause sind. Aber selbst so Künstler, die ja eigentlich nicht mit so politischer Soulmusik assoziiert wird wie Prince, findest du so ein Lied wie Sign of the Times, das auch exakt beschreibt, irgendwie was in der Politik und in der Szene, in der gesellschaftlichen Szene 1987 so los ist. Oder es gibt immer noch Bands, so neuere Künstler wie John Legend, also ein Superstar, der also auch beim weißen Publikum extrem beliebt ist. Ne? Ist ja kein Sänger, der nun unbedingt hier in Harlem singen würde, sondern das ist eher einer, der in L.A. und Hollywood singt. Aber der hat zum Beispiel mit den Roots, einer schwarzen Hip-Hop-Band, ein wunderbares Album aufgenommen, wo sie das Wake Up heißt, aufgenommen 2010, also auch mit dem Bewusstsein, wir müssen immer noch wieder was tun für unsere Gleichberechtigung, die zwar gesetzlich festgeschrieben ist, aber die in dem wahren Leben noch nicht richtig existiert. Und da hat er nochmal alle Klassiker der politischen Soulmusik der 60er aufgenommen. Compared to What, Little Ghetto Boy, I Wish I Knew How It Could Feel to Be Free, den Klassiker von Nina Simone. Alles in neuen Versionen. Und also da gibt es immer noch Aktivitäten. Oder ein wunderbares Beispiel ist Childish Gambino. Das ist ein Schauspieler, Donald Glover, der unter dem Namen Childish Gambino Musik macht. Und er hat einen Song aufgenommen 2018, This is America. Und das ist eher ein musikalisches Hörspiel innerhalb von, glaube ich, 6 Minuten lang. Und wo er die Szenen von Ghetto, von Ungerechtigkeit, von Gewalt, alles kompakt in einem Song unterbringt, zusammen mit Geräuschen. Und der Song hat so eingeschlagen, dass er dann bei den Grammy Awards ein halbes Jahr später als der Song des Jahres betitelt wurde. Ist ein Song, der wirklich bleibenden Eindruck gemacht hat. Oder auch ein Rapper wie Kendrick Lamar, der also mit poetischen Texten, die aber auch immer brutale Wirklichkeit darstellen, auf seinen Alben schweren Erfolg hat, also extrem erfolgreich ist. Und beim Publikum, das eben auch weiß ist, und als letztes Beispiel möchte ich da nochmal Beyoncé nennen, eine sehr bewusste schwarze Sängerin, die extrem erfolgreich ist, international, weltweit, die aber dann so ein Album aufgenommen hat wie Lemonade im Jahr 2016, wo sie eben schwarze Frauen bestärken wollte, sagen, hier, das ist eure Stärke, seid mal selbstbewusst versteckt euch nicht auch vor den Männern, die ja gerade oft Frauen sehr ausgenutzt haben, auch besonders schwarze Frauen. Da hat sie ganz, ganz laut ihren Mund aufgemacht mit einem großartigen Album und jetzt praktisch den Song 2019 aufgenommen, der im Jahr 2020 für Black Lives Matter die Hymne geworden ist. Ironischerweise ist das aus einem Soundtrack für The Lion King, König der Löwen, aus der neuen Verfilmung. Da gibt es den Song Black Parade und der passt aber so haargenau auf das, was dann 2020 passiert ist. Also die Schwarzen und Weißen zusammen, lasst uns eine Parade machen und lasst uns das Ziel erreichen und alle Ungerechtigkeiten verhindern und in die Vergangenheit verjagen.
Den Song haben wir da, Black Parade, Beyoncé. Das ist Urban Pop mit Peter Urban. Black Music Matters ist unser Thema heute. I'm going back to the south. I'm going back, 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 back. Where my roots ain't watered down. Growing, growing like a baobab tree. All life on fertile ground. My ancestors put me on game. Long time on gold chains. With my old shoon energy. Drip all on me. Uncle, I just should keep free. Hold up, don't I? Not chopper instant, yeah. Pure ice, 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 ice. Bust down, bloody, 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 bloody. Put my wrist out. Das ist Musik von Beyoncé, Black Parade und das ist Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Black Music Matters war unser heutiges Thema. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank für die tollen Erinnerungen und für die Einblicke und für die Einordnung.
Vielen Dank, Uke.
Und ich wollte noch erwähnen, dass Beyoncé übrigens bei der Inauguration bei der zweiten Amtszeit von Barack Obama gesungen hat. Insofern schließt sich unser Kreis,
ein bisschen. In der Tat. Also die Musik wird uns auch in der Zukunft erhalten bleiben und vielleicht mit mehr Freude verbunden und nicht mehr mit traurigen oder politisch schweren oder negativen, gewalttätigen Anlässen, sondern mit viel Spaß und Freude, denn das ist Soulmusik auch.
Bevor wir Schluss machen, Peter, wir haben viele Songs angespielt, viele hast du noch erwähnt. Wo lohnt es sich nochmal nachzuhören? Was wäre so ein Tipp für dich, um einzusteigen oder ein bisschen was nachzuhören?
Also unbedingt Nina Simone nochmal wieder anhören und Aretha kennen die meisten sicherlich, aber Curtis Mayfield nicht so viele und das What's Going On Album von Marvin Gaye ist auch ganz, ganz wichtig. Staple Singers, vielleicht noch Donny Hathaway. Esther Phillips ist eine Sängerin, die wir noch nicht jetzt heute erwähnt haben. Und übrigens eine Liste mit Musikstücken zu diesem Thema, die hängen wir immer an.
In den Shownotes dieses Podcasts. Und wer Lust hat, uns zu schreiben, kann es auch machen unter urbanpop@ndr.de.
Schön. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ade.
Bye, bye.